Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Hallo Denise.
Hallo Astrid.
Liebe Zuhörer des Einfach-Füttern-Podcast, herzlich willkommen und zwar zur Folge 2 quasi. In der letzten Folge haben wir uns über Volltierm-R, Teiltierm-R, Kraftfuttergaben im Melkstand am Roboter eben nicht unterhalten, sondern nur über die ersten Themen, also weil es um dicke Altmelker ging und wie man die Tiergesundheit über die Fütterung da einfach systemisch besser strukturieren und aufstellen kann, und haben dann beschlossen, dass wir in einer zweiten Folge uns nochmal konkret, weil das dazu auch immer wieder Fragen gibt, Kraftfuttergaben am AMS, also am Melkroboter, zu beschäftigen. Also herzlich willkommen zu dieser Folge. Genau, die Kraftfuttergaben am Roboter, also das ist ja tatsächlich auch so ein heiß umkämpftes Thema, weil ja jeder auf der einen Seite irgendwie möchte, dass er viele Melkungen hat. Die Tiere sollen selber kommen, Laufverhalten spielt eine Rolle. Dazu haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und genau, der Melkroboter macht ja einfach keinen Spaß, wenn die Tiere nicht kommen. Und dann gibt's immer so Fragen, oh, man muss doch Eiweißüberhang da und Energieüberhang da, und muss man nicht viel Kraftfutter, wenn die nicht kommen, muss man das dann nicht erhöhen? Und ist das denn das richtige Kraftfutter für meinen Melkroboter? Und das ist uns jetzt eine Podcast-Folge wert, Denise.
Auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es aber ja leider auch so, wie ihr wisst, dass wir jetzt nicht innerhalb der nächsten Viertelstunde die ganzen Themen, die Astrid gerade angesprochen hat, abarbeiten können. Aber letztendlich geht es ja einfach mal darum, euch wieder so ein bisschen Motivation zu geben. Wenn ihr im Melkroboterbetrieb seid, dann hört euch die Folge auf jeden Fall bis zum Schluss an. Wenn ihr konventionell melkt und überlegt, ob ihr mit einer Leistungsgruppe füttern wollt, könnt, müsst, dann hört euch auf jeden Fall die letzte Folge auch nochmal an, weil das ja euch dann vielleicht bei der Entscheidung hilft. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch natürlich jederzeit gerne bei uns. Also so grundsätzlich ist es ja so, dass wir dieses Thema zum Melkroboter, wie füttere ich da richtig, wie sind die Kraftfutterkurven optimal eingestellt, haben wir jeden Tag als Thema hier im Team. Woran liegt das? Ich glaube, über 55% der Betriebe, die wir hier betreuen in der kompletten Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz und auch teilweise aus Belgien, Luxemburg, melken mit Melkroboter. Und das sind auch in der Regel Betriebe, die sehr zufrieden mit der Technik sind, da auch schon viel Erfahrung drauf haben. Nichtsdestotrotz zeigt es sich gerade am Beginn, wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit der Fütterung hat, vielleicht auch bislang noch nicht so viel eigene Rationen und Kraftfutterkurven sich erstellt hat, ja. Dass man sich da sehr schwer tut, einfach die Kraftfutterkurven aufzumachen in seinem Herdenmanagementsystem und da dann wild dran rumzuspielen. Also das macht auch total Sinn, dass man da Respekt vor hat.
Ja.
Weil die Auswirkungen häufig erst sehr stark zeitversetzt in allem Ausmaß sichtbar sind. Also ja teilweise erst ein Jahr später, gerade was so Laktationspersistenzen angeht. Und wenn man dann nicht die richtigen Kennzahlen hat, kann man sich da sehr in die Nesseln setzen. Wenn man jetzt größere Baustellen einbaut, dann hat man auch schneller Misserfolg, den man dann auch nach wenigen Wochen schon sehen kann. Nichtsdestotrotz haben da viele Respekt vor, und das können wir natürlich nachvollziehen. Und unsere Aufgabe ist es hier aber im Team, die Landwirte da einfach mit auf unsere Reise zu nehmen und ihnen zu zeigen, welche Möglichkeiten sie da letztendlich für sich auf dem Betrieb, für ihre eigene Herde mit den individuellen Grundfuttermitteln, die sie auch derzeit einsetzen, da am besten einstellen, damit sie da gute Erfolge haben, also nicht nur im Sinne von Leistung, sondern natürlich vor allen Dingen in Form von Tiergesundheit.
Also es sind ja auch unterschiedliche Szenarien. Wir haben Betriebe, die haben umgestellt auf Roboter irgendwie, ob jetzt vor ein paar Monaten oder schon ein bisschen länger. Und da stellen sie jetzt fest, irgendwie ist da irgendwo noch ein Bug verbaut. Gibt auch Betriebe, die dann ja vielleicht vorher schon in der Volltierm-R-Situation waren, jetzt wieder mit Teiltierm-R sich auseinandersetzen müssen, sich jetzt wieder mit Kraftfutterkurven beschäftigen müssen. Und so geht es ja auch einigen von unseren Kunden, die jetzt im Laufe der Zusammenarbeit, wir arbeiten ja mit vielen auch sehr lange zusammen, ne? Die kennen wir jetzt seit 4 Jahren und dann haben die umgestellt auf Roboter und plötzlich muss man Füttern neu lernen, ne? So, und ein ganz typisches Thema ist natürlich, und da ist sicherlich auch jeder ein bisschen unterschiedlich aufgestellt dann, aber so, was ist denn jetzt die richtige Kraftfutterkurve und ist die denn eigentlich schon voreingestellt in dem Melkroboter und macht die denn überhaupt Sinn? Oder genau, wer hilft mir da jetzt die richtige Kurve einzustellen? Das ist ja tatsächlich ein riesen umfangreiches Thema, ne?
Total. Und dann gibt es ja noch die Herausforderung, dass in manchen Regionen dann auch mit mehreren Kraftfuttersorten, also nicht nur mit Flüssigfütterung und einem pelletierten Kraftfutter, sondern dann auch mit 2 pelletierten Kraftfuttern gearbeitet wird. Dann gibt es da eine Eiweißmischung, eine Energiemischung oder ein Mischfutter und ein Eiweißfutter. Und da ist es sehr schwer, den Überblick zu halten. Ich würde auch behaupten, dass ein sehr großer Teil der Berater da dann auch nicht immer die Übersicht haben, was jetzt am meisten Sinn macht, sondern dann viel mit Voreinstellungen oder Betriebsanleitungen, die dann teilweise ja auch schon über 10 Jahre gefühlt alt sind, gearbeitet wird und dann traut sich nie wieder, weil es einigermaßen läuft, jemand daran, diese Kurven anzufassen. Und das ist uns aber immer ein wichtiges Anliegen, einmal zu verstehen, weil unser Ziel ist ja immer einfach zu füttern und damit meinen wir nicht einfach nur wenig Komponenten, sondern vor allen Dingen einfach im Sinne von, ich verstehe, welche Komponente welche Wirkung hat und ich verstehe, warum meine Kurve so eingestellt ist, wie sie eingestellt ist. Weil es für mich einfach Sinn macht, dass sie diesen Verlauf nimmt. Und da stellen wir einfach immer wieder fest, dass das natürlich ganz viele nicht wissen. Und auch nach, wenn sie dann nochmal nachfragen bei den Personen, die die Kurven eingestellt haben, die das dann auch nicht mehr so genau nachvollziehen können. Und man sich dann alle sich nicht trauen, da dran zu gehen. Und am Ende aber die Ergebnisse jetzt im Hinblick auf Klauengesundheit oder auch Fruchtbarkeit, Steigerung der TMA ist unzufriedenstellend und so weiter, da einfach keine messbaren Erfolge in den letzten Jahren möglich waren und nicht selten landen diese Betriebe dann bei uns. Und dann müssen wir natürlich einmal gucken, macht es Sinn, dass du jetzt mit 2 pelletierten Kraftfuttermitteln da arbeitest oder macht es nicht für dich auch mehr Sinn, dafür zu sorgen, dass immer deine Futtertischration bestimmte Zielwerte einhält, dass du da eine bestimmte TMA erreichst, dass du da dich drum kümmerst, dass du keine Futterselektion hast und dann mehr oder weniger mit den daraufhin richtig eingestellten Kraftfutterkurven oder eben auch keine Kurven, weil gerade wenn man aus dem Voll-TMR-Bereich kürzlich erst kommt, dann entscheiden sich ja auch die Landwirte oftmals dazu, zwar eine leichte Anfütterung zu haben, aber dann mit einer stabilen Kraftfuttermenge an sich zu arbeiten und nur hinten raus ein bisschen runter zu füttern, das ist ja auch ein Weg, den viele gehen. Das ist ja dann einfach auch individuell abzusprechen. Auch wir können da nicht pauschal sagen, so oder so. Klar, wir sind voll TMR-Fans und klar finden wir es gut, wenn man mit so wenig Kraftfutter wie möglich am Melkroboter auskommt. Aber es hängt eben auch immer davon ab, welches Leistungsniveau habe ich, welche Trockenmasseaufnahmen habe ich, welche Grundfutterqualitäten habe ich, weil daraus resultieren dann ja auch die Trockenmasseaufnahmen in der Zukunft. Und wer holt die Kühe? Ne, bin ich das als Betriebsleiter? Wie viele Kühe muss ich holen? Wie ist meine Stallumgebung? Ist der Melkroboter irgendwie eine Altbaulösung im letzten dunklen Loch, wo irgendwie keine Kuh hin will? Oder ist es an einem Punkt, wo die Kühe gerne sind, habe ich Probleme noch irgendwie mit Belegungsdichte. Also die Klauen sind ein Problem, die Tiere laufen eh schlecht. Also das ist ja dann auch immer so ein, die Katze beißt sich in den Schwanz, Problem.
Ja.
Und da ist es uns einfach immer wichtig, einmal zu gucken, was individuell auch zu dem Betrieb letztendlich passt.
Ja, ich finde, du hast ja jetzt, zuerst habe ich gedacht, ich unterbreche dich früher, aber du hast ja jetzt nochmal richtig verdeutlicht, wie komplex das Ganze auch ist. Weshalb es ja irgendwie, also ich kann auch verstehen, dass jeder irgendwie am liebsten einfache Aussagen trifft dazu, ne?
So. Ja,
das. Und genau, das ist ja irgendwie so auch wahrscheinlich in unserer Genetik auch verankert, dass wir versuchen, uns Sachen leichter zu machen, ne? Und oder schneller begreifbar oder so. Und dann gibt's da immer so Stempel, die da draufstehen. Wie muss man das so machen? Und das finde ich mal spannend, wenn ich dann mit den Landwirten spreche, dass sie sagen, naja, man soll ja am Roboter so und so füttern. Und dann denke ich mal, man soll, wer sagt das? Ne? Weil du ja gerade einfach auch in allen Farben erklärt hast, welche Puzzleteile da alle nötig sind, um dann zu entscheiden, was jetzt für diesen Betrieb die richtige Lösung ist, die richtige Kraftfuttermenge, die richtige Kurve, das richtige Kraftfutter, brauche ich mehrere oder nicht. Deswegen ist es eben so wahnsinnig wichtig, dass man einfach in dem Moment, wo man anfängt, sich damit zu beschäftigen, schon mal alle Alarmglocken am Läuten haben muss, wenn da irgendwie eine pauschale Aussage bei Roboterbetrieben muss man XY machen oder füttern, zu lesen ist, ne?
Ja, gut, das ist ja tatsächlich immer witzig. Also wenn irgendwelche Pauschalaussagen, wir hatten das ja neulich auch mal, ich will da auch keinem zu nahe treten, aber wenn man dann bei diesem Quiz in Social Media oder so gefragt wird, wie viel XY kann man füttern und dann möchte man immer so einen Höchstwert haben für ein bestimmtes Futtermittel oder genau, wie viel Kraftfutter darf ich maximal im Roboter füttern und wie viel muss ich mindestens füttern? All das ist eben nicht in Stein gemeißelt und das muss man sich klar machen und dann muss man auch einfach gucken, was sind die eigenen Prioritäten und wie ist die Herde aufgebaut. Es gibt Herden, auch in der Dachregion, die fressen immer konstant über 26 Kilogramm Trockenmasseaufnahme pro Tier und Tag. Und da gucke ich mir nicht nur die Hochleistungskühe an, wo ich jetzt 6 Kilo in der Spitze am Roboter gefüttert habe und die fressen dann noch irgendwie 20 Kilo gut am Futtertisch und habe dann da meinen Haken hinter. Wohlgemerkt, das war jetzt keine Empfehlung, sondern das ist halt so ein Praxisbeispiel, mit dem wir dann ja oft zu kämpfen haben. Und dann muss ich aber doch gucken, wie gut kommen die Tiere damit klar? Was haben die für Laufwege? Was füttere ich da für Kraftfutter? Wie ist meine Futtertischration aufgebaut? Habe ich da noch ein Azidoseproblem per se, weil die TS-Gehalte da sehr niedrig sind, weil ich viele leicht verdauliche Kohlenhydrate fütter und so weiter und so fort. Und dann gibt es doch andere Betriebe, die genauso erfolgreich für sich sein wollen oder sind, wie der Betrieb, den ich gerade genannt habe. Und die liegen dann bei 23 Kilo Futteraufnahme insgesamt oder manchmal vielleicht auch am Start erst bei 20 Kilo, weil sie eben einfach einen Grünlandstandort haben, was auch immer. So, und da kann ich doch nicht pauschal sagen, es funktioniert für alle diese Kurve. Das ist ja in sich, wenn man das System verstanden hat, das System Pansenmikrobe oder Pansenmilieu, kann ich doch nicht mit Pauschalaussagen durch die Gegend laufen und sagen, naja, da geht immer das und das. Ja. Sicherlich ist es hier so, durch die ganzen Daten und mehrere tausend Rationen, die ich auch in der Vergangenheit selber rechnen durfte, kriegt man ein Gefühl dafür, was am Ende langfristig für den Großteil der Betriebe gut funktioniert und auch welche Kurven dann am Melkroboter gut funktionieren und welche nicht so gut funktionieren. Aber es gibt nie dieses Pauschale, mach das mal so und so und dann bist du fertig. Es gibt immer Grundregeln, die einzuhalten sind. Ja. Ähnlich wie wir es im letzten Podcast gesagt haben, wenn man da irgendwelche wilden Moves in der Ration einbaut bei den Leistungsgruppen und sich dann wundert, dass man irgendwie 4 bis 6 Liter Milch verliert pro Kuh nach Gruppenwechsel, dann ist das ein Kardinalfehler, der ausgemerzt werden muss. Aber gerade bei dieser Kraftfutterkurvengeschichte muss es so sein, dass man als Betrieb verstanden hat, warum ich diese Kurve füttere.
Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja richtig, dass wir, oder bevor wir dann sagen, okay, ich glaube, jetzt kannst du das wirklich so machen, da machen ganz viele Betriebe Erfahrung mit, dann haben wir ja häufig davor schon ganz viel in die richtige Wege gelegt, Futterselektion reduziert, dafür gesorgt, dass die Tiere aus möglichen Azidosen rauskommen, dass die auch auf der anderen Seite nicht zu viel Struktur da irgendwie in der Ration. Also das sind ja ganz viele Sachen vorher gelaufen, bis wir dann anfangen, da an diesen Kurven rumzubasteln, bis wir anfangen, Rationen rein oder Rationskomponenten rauszuschmeißen oder zu ersetzen, ne? Und das ist ja dann immer super wichtig zu verstehen. Und diese Daten haben ja die wenigsten Betriebe.
Das ist so. Und also man tut sich auch schwer, gerade am Beginn, zu akzeptieren, dass es wenig Sinn macht, an den Kurven rumzuschrauben, wenn man seine Futtertischration nicht im Griff hat. Aber so ist es faktisch. Wenn ich Futterselektion habe, klar habe ich dann vielleicht auch das Klauenproblem noch verstärkt, weil ich auch hohe Kraftfutterspitzen habe und es würde den Tieren dann helfen, wenn ich sie dazu erziehe, am Futtertisch mehr zu fressen. Aber ich muss auch erstmal meine Basis da aufgeräumt haben, damit dann auch der Erfolg zu sehen ist, weil das haben wir ja auch in dem einen oder anderen Gespräch mit Landwirten, die sich dann für das Training interessieren, dass wir dann einfach feststellen, die haben schon wilde Sachen ausprobiert und sind aber nicht am Ziel angekommen, weil die Kühe ja das dann auch lernen müssen, nicht mehr Futter zu sortieren, ne? Und dafür müssen sie auch eine bestimmte, also muss man auch viel machen am Futtertisch, damit sie nicht mehr sortieren. Und dann müssen sie eben auch lernen, das Kraftfutter, was sie vielleicht zuvor am Roboter bekommen haben, jetzt am Futtertisch zu fressen. Und dann muss man als Betriebsleiter auch lernen oder darf das lernen, am Ende ja, wie muss denn die Ration am Futtertisch eingestellt sein, damit ich
Ja.
jetzt nicht 50% der Tiere holen muss? Weil das ist ja
Ja.
auch gerade im aktuellen Herbst eine große Herausforderung. Wir haben das ja jedes Jahr wieder, dass das Laufverhalten dann natürlich durch den Jahreszeitwechsel, durch den Umstieg auf die neuen Maissilagen schlechter wird und dann jeder gleich so das Gefühl hat, er muss Kraftfutter am Mikrobotter anheben, weil die Tiere nicht mehr laufen. Da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, zu dem Laufverhalten. Die kann man sich sonst gern nochmal anhören. Aber letztendlich ist es einfach Fakt, dass wir jetzt ja durch die Blauzunge im Sommer und auch viele Tiere oder Herden haben da noch große Probleme. Nach wen tragen sie davon? Da natürlich auch das ein oder andere Problem noch zusätzlich aufgetreten ist, ne? Weil dann die Milch zu stark abgefallen ist, TMA ist insgesamt stark gesunken, die Tiere haben Probleme mit den Klauen, die gehen nicht mehr gerne zum Mikrobotter. Und da darf man dann, also hat man auch nochmal ein paar extra Hausaufgaben in sein Heft, die man dann abarbeiten muss, tatsächlich leider, ja.
Ja, jetzt sind wir natürlich tatsächlich warm ins Thema eingestiegen, weil wir die andere Podcast-Folge einfach davor aufgezeichnet haben. Genau, grundsätzlich ist es natürlich so, vielleicht kannst du das nochmal so in kurz zusammenfassen, warum wir natürlich versuchen, Kraftfuttergabe am Roboter so gering wie möglich zu halten, im Rahmen von dem, was die Herde braucht.
Unser Ziel ist es, die Kühe gesund zu füttern. Und umso mehr Grundfutter sie aufnehmen, umso gesünder sind sie unserer Erfahrung nach. Gerade was so Körperkonditionsentwicklung ist gleichmäßiger. Es gibt weniger Probleme mit Sohlengeschwüre, mit weiße Liniedefekte, Klauenrehe und dem ganzen Kladderadatsch, der da so dranhängt. Auch Mortellaro-Inzidenz ist geringer, wenn ich jetzt Tiere habe, die insgesamt viel Grundfutter fressen, die eine stabile Fasermatte im Pansen haben, die möglichst wenig pH-Wertschwankungen ganz groß nach oben oder nach unten ausgeschwungen haben. Und diese höhere Grundfutteraufnahme erreicht man immer dann, wenn die Ration möglichst schmackhaft ist. Und natürlich gehört dazu, dass man eine gute Grundfutterqualität hat und auch, dass man gute Häcksellängen verarbeitet und das Ganze homogen ist, so dass die Tiere nicht sortieren können. Aber es hilft einfach auch, genauso wie bei uns Menschen, wenn da ein bisschen Salami auf dem Knäckebrot liegt und das nicht nur so trocken vor einem liegt. Und da ist es dann einfach so, dass wir davon profitieren. Die Herde geht dann häufiger zum Futtertisch. Sie nimmt insgesamt mehr Grundfutter auf, als wenn ich jetzt hohe Kraftfutterspitzen habe. Das ist nicht pauschal zu sehen. Aber dann sind gerade nicht so leistungsstarke Herden sehr gefährdet, nicht mehr zum Futtertisch zu gehen. Dann geht die Kuh dahin, kriegt ihre 1,6, 1,8 Kilogramm pro Besuch am Melkroboter. Und dann ist es so, dass sie sich denkt, Mensch, du, ich habe ja eh nicht ganz so viel Milch, ich lege mich jetzt mal in die Liegebox. Ja. Und irgendwie nach 2, 3 Stunden denkt sie, oh, ich könnte ja jetzt nochmal irgendwie gucken, weiß ich nicht, stehe ich jetzt auf? Dann kommt es eben auf die Belegungsdichte an, kommt es auch auf den Kuhkomfort an, steht sie gerne auf, tut ihr irgendwas weh, wenn sie aufsteht, bleibt sie irgendwo am Liegeboxenbügel hängen. Das wird ja auch sehr, sehr oft unterschätzt. Wir haben das auch in der einen oder anderen Podcast-Folge schon mal angesprochen, ne, so diese künstliche Überbelegung, die man sich dann durch mangelnden Kuhkomfort erschafft und wo die Tiere dann auch einfach nicht bereit sind, nochmal aufzustehen und zum Futtertisch zu gehen oder eben sehr lange zögern. Und das kostet am Ende Grundfutteraufnahme und somit Tiergesundheit. Und aus dem Grund versuchen wir, aber das eben betriebsindividuell, immer zu gucken, Mensch, wie sind deine Rahmenbedingungen und was können wir jetzt mit deiner Futtertischration alles abdecken und welche Kraftfuttermengen brauchst du jetzt in deinem Fall am Mikrobotter tatsächlich?
Ja, also ist, glaube ich, auch total wichtig, dass man sich klar macht. Ich glaube, der ein oder andere fühlt sich hier jetzt auch gleich motiviert, da nochmal reinzugucken. Das ist ja auch gut so. Aber dass ihr euch klar macht, das ist jetzt hier irgendwie keine Empfehlung, die schon für euch individuell gilt, weil wir ja einfach das mit den Betrieben oft über Monate erarbeiten, ne? Je nachdem, wie verstrickt sozusagen die Situation am Anfang ist. Aber wenn ihr eben Lust habt, euch da intensiver mit auseinanderzusetzen, meldet euch gerne bei uns und dann gucken wir gerne mit euch gemeinsam in eure Kraftfutterkurven rein.
Ja, und dann wünschen wir euch einen schönen Tag und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.